Bist du doch verrückt?
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade. Mit und Wolf Fuß.
Als Gast heute der Friedrich Leonhard Ignatius Josef Maria Lamoral Balthasar von Thurn und Taxis.
Ist heute in der Glanzparade. Fritz, schön, dass du da bist.
Ich bin
schön,
wieder
dass du es geschafft hast. Schön, ja, dass wir es alle geschafft haben. Es war ein bisschen Unruhe. Herzlich willkommen, weil wir natürlich sehr spät waren. Aber das ist der Aktualität geschuldet. Timo Schmidtchen hat es auch rechtzeitig geschafft. Das ist der Aktualität geschuldet, weil hier ganz heiß die Meldung des Tages reingerauscht ist. Der SC Freiburg legt Einspruch ein gegen die Spielwertung am vergangenen Wochenende aufgrund des Wechselfehlers. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, das liegt jetzt bei der DFB Sportgerichtsbarkeit. Stimmt? Habe ich so richtig wiedergegeben?
Breaking News.
Genau so ist es. Achtung, Achtung. Dies ist keine Übung. Fritz, für dich so nachvollziehbar?
Erst einmal muss ich sagen, das ist doch das Spritzige bei Live-Sendungen.
Ja.
Unmittelbar vor der Live-Sendung so kommt das rein.
Wir gehen alles, was du dir vorbereitet, wir wollten eigentlich die Eurovisionshymne rückwärts singen. Alles in die Tonne. Wir sind ganz nah dran. Nachvollziehbar, was in Freiburg passiert?
Selbstverständlich.
Sehe ich auch so.
Ja, muss sein, denn wenn man nichts machen würde, dann wäre das auch nicht in Ordnung aus Sicht des Sportclub Freiburg, der ja auch wirtschaftliche Interessen hat. Und das muss einfach auf den Tisch und dann wird man das vernünftig verhandeln und dann wird man sehen, was rauskommt. Ich glaube, es wird nichts dabei rauskommen. Aber das nur mal vorneweg. Ich glaube, dass das Ergebnis 4-1 stehen wird am Ende.
Ja, das glaube ich auch, aber sehe es im Grunde genau wie du. Das ist ein formaler Akt, dieser Einspruch.
Ja.
Das sind sie dem Verein schuldig. Da geht es ein bisschen um Bürokratie. Es wirkt ein bisschen komisch, weil man am Wochenende schon das Gefühl hatte, sie nehmen es zur Kenntnis und sie nehmen es hin. Aber natürlich wird dann durch die Gremien diskutiert und dann kommst du zu dem Urteil, dass, wie du ja sagst, wahrscheinlich das Spiel so stehen lässt, auch dem Ergebnis nach so stehen lässt.
Ja gut, wir können jetzt natürlich diskutieren, Wolf, wer war jetzt wirklich schuld? Das ist ja schon interessant
im Grunde genommen. Alles, was ich gehört habe vom unparteiischen Wesen, lag der Fehler bei den Schiedsrichtern.
Habe ich sofort gesagt. Und zwar ist natürlich letztverantwortlich der Hauptschiedsrichter, Christian Dingert, aus der Pfalz, wohnhaft nahe des Betzenbergs.
Ja.
Aber der vierte Offizielle ist ja eigentlich dafür da, dass diese Dinge vernünftig abgewickelt werden. Und es war ja jetzt nicht so, dass also zwei Bayern-Spieler ausgewechselt wurden und zeitgleich noch zwei Freiburger, dass man da möglicherweise die Übersicht verliert, sondern der vierte Offizielle, du weißt doch, wie das ist, bevor die reingehen, schaut der nochmal auf die Stollen und schaut, ist alles fachgerecht, kann man den bringen? Und wenn er den reinlässt, muss ja einer dafür rauskommen.
Ja.
Da liegt ein bisschen die kritische Situation meiner Ansicht nach. Der Schiedsrichter selbst steht mitten im Feld und so weiter. Der hat da vielleicht nicht ganz den Überblick. Aber dafür ist ja der vierte Offizielle auch eingerichtet worden, dass der also dem Schiedsrichter aus seiner Perspektive, des vierten Offiziellen auch mal hilft, gewisse Situationen einzuschätzen und vor allen Dingen die Trainer unter Kontrolle hält, was schwierig ist, ein harter Job, für mich der härteste Job.
Blauhelm.
Aber eben, er soll fachgerecht diese Wechsel absolvieren.
Ja.
Und da, glaube ich, wird die Schuld eher, wenn man von Schuld spricht, bei den Unparteiischen liegen.
Ich versuche ja ein bisschen, die Schiedsrichter zu entlasten. Es ist natürlich auch schwieriger, weil immer gerne drauf geprügelt wird aufs unparteiischen Wesen. Ich versuche sie so ein bisschen aus der Linie zu nehmen, weil ich ein bisschen Verständnis auch dafür habe.
Ja, überhaupt.
Es hat sich ja in den letzten zwei Jahren herauskristallisiert, dass der ausgewechselte Spieler an der nächstgelegenen Linie den Platz verlassen soll.
Mhm.
Es ist natürlich in einem leeren Stadion sehr viel einfacher,
da kannst du sehen,
das zu beobachten. Kannst du sehen, aber wie du sagst, im Eifer, du hast zwei töbernde Trainer, du hast Bänke, du hast 25.000 vor allen Dingen jetzt wieder. Da kannst du schon mal die Übersicht verlieren.
Ja. Aber letztendlich, gut, jetzt können wir über die Kollegin Krüger sprechen. die falsche Nummer gezogen hat. Und
fühlte sich keiner angesprochen.
Wo Menschen arbeiten, passieren natürlich Fehler, das ist klar. Aber letztendlich im Abschlussverfahren dieses Wechsels müssen die Unparteiischen schon ein Auge darauf haben, dringend ein Auge darauf haben, dass das fachgerecht abgewickelt wird. Und insofern wird es dann auf die Schiedsrichter rausgehen. Und das reicht aber nicht meiner Ansicht nach. Aber wie gesagt, ich bin ja auch kein Jurist. Du auch nicht.
Sagst du so. Aber du hast recht.
Oder hast du doch studiert?
Ich habe angefangen zu studieren. Ich möchte nicht näher
darauf eingehen.
Ja, aber war nicht nur Fernunihagen. Nee. Das ist natürlich Käse. Nee. Ich habe natürlich Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren. Stuttgart-Hohenheim.
Und da hast du keine Lust mehr gehabt? Oder
das Problem war, dass ich zu der Zeit schon beim Radio gearbeitet habe und häufig von der Frühsendung gekommen bin. Und da waren an der Uni Hohenheim die Parkplätze schon voll. Und da bin ich nicht selten unverrichteter Dinge von dann gezogen.
Ist ein Argument. Aber. Und,
ja, hab dann irgendwann festgestellt, dass es auch Quatsch ist, dann einfach so hinzufahren und dann wieder wegzufahren.
Ja,
Hab ein paar Scheine gemacht tatsächlich. Und bin, als ich nach München gekommen bin, dann zur Fernuni Hagen gewechselt. Hab dann allerdings angefangen, Fußballspiele zu kommentieren. Und hab gemerkt, auch die Fernuni
Hagen
ist es nicht. Ist es nicht.
War auch einfach nur so reingeworfen, weil jeder Mensch ja nebenbei an der Fernuni Hagen studiert.
Es ist jetzt nicht gänzlich falsch, aber um ein Haar hätte ich einen juristischen Schein bestanden an der Fernuni Hagen. Aber da hätte ich dann, glaube ich, wirklich das Studiensystem in Deutschland ad absurdum geführt, wenn ich den tatsächlich bekommen hätte.
Gut, aber
Lücke kam.
Also so weit.
Das waren keine guten Voraussetzungen.
So weit wärst du gar nicht weg gewesen. Also das können wir dann letztendlich.
Sagen wir, mein juristisches Wissen ist gesunder Menschenverstand.
Naja, eben. Und ich glaube, dass es dann von Freiburg auch richtig war, weil.
Ja.
Einfach so zu sagen, nee, wir machen nichts und so. Du musst es auf Vorlage geben sozusagen und in das Gremium hineinbringen, dass die Dinge dann sauber aufarbeiten wird.
Genau. Und am Ende läuft es dann wahrscheinlich darauf hinaus, dass das Ergebnis
aber
steht.
Ja. Die fühlen sich auch ein bisschen unwohl in der Rolle. Wenn ich mir die Stellungnahme hier anlese, an dieser aktiven Rolle, die uns wider Willen verfahrenstechnisch zugefallen ist, haben wir grundsätzlich keinerlei Interesse und fühlen uns in dieser ausgesprochen unwohl.
Ja, das ist ja schon mal vorauseilender Gehorsam, weil im Grunde war ja am Wochenende jedem klar, die Freiburger sind fein mit der Situation, sie sind auch fein mit dem Ergebnis. Das ist wirklich einfach nur ein formaler Akt, den du aus bürokratischer und auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht nachvollziehen musst und dann auch zumindest ein Stück weit verstehst, weil du eigentlich schon weißt, wie es ausgeht.
Aber da sind wir doch wieder bei Christian Streich, der ein gutes Gefühl für die Dinge hat. Der hat ja in der Pressekonferenz gesagt, also wir werden ja keinen Protest jetzt in dem Sinne aus sportlicher Sicht, das kennt man ja auch von Streich, der ist ein höchst fairer Mensch, sozusagen.
Erst nach Abpfiff ein fairer Verlierer.
Ja. Vorher kann es ein bisschen hektisch werden.
Da
geht er manchmal über Grenzen drüber. Aber im Grunde hat er ja auch gesagt, also das muss ja irgendwo auf einem Tisch dann liegen und muss dann in ein Gremium kommen, mit dem wir jetzt nichts zu tun haben. Die Freiburger tun ein bisschen leid, weil sie können ja nun gar nichts dafür für die Geschichte. Und viele werden sagen, ja meine Güte, die Freiburger haben es das nötig, ja, bei 1-4 jetzt auch noch Protest einzulegen und so weiter. Da wird es viele geben. Also kommen die Freiburger in eine Position, die sie eigentlich nicht verdient haben. Weil die haben damit überhaupt nichts zu tun.
Genau.
Der erste Fehler war bei Bayern München und der nächste Fehler war bei den Schiedsrichtern. So ist es.
Ja. Und der Schiedsrichter trägt am Ende
die
Verantwortung.
Und das ist ja, manchmal habe ich das ja auch angemerkt, wenn man im Kicker dann die Noten liest, der Schiedsrichter, 5.
Ja.
Ja. Der Schiedsrichter hat ja überhaupt keinen Fehler gemacht. Sondern der Schiedsrichterassistent hat einen Fehler gemacht, weil er zweimal abseits gezeigt hat, was nicht abseits war oder dergleichen. Aber auch da muss der Schiedsrichter das aushalten können. Er ist letztlich allein verantwortlich und kriegt dann eben die 5, wenn die Kollegen schwach waren.
Wenn das Team nichts ist.
Ne? Aber das können wir ja mal anregen für die Kollegen vom Kicker.
Grundsätzlich nochmal, weil du beim Eingang gesagt hast, du versuchst die Perspektive der Schiedsrichter auch ein bisschen ins Kalkül zu ziehen. Das war auch immer meine Aufgabe. Ich habe immer gesagt,
schaut
nicht sofort auf die Schiedsrichter drauf, Fehlentscheidung. Ja. Ich habe den Zuschauern immer gesagt, jetzt warten wir mal, jetzt schauen wir mal, wo steht der Schiedsrichter? Konnte er das Foul überhaupt sehen? Ja, war ein Spieler dazwischen? Ja. da muss man fair sein und muss einem auch in die Rolle der Schiedsrichter schlüpfen und diese Perspektive mal auftun.
Wir haben Ostermontag auch ein Spezial, da ist Patrick Ittrich bei uns. Da werden wir herrlich genau die Perspektive des Schiedsrichters mal aufarbeiten und vielleicht tut sich da nochmal eine neue Perspektive für uns und für Sie und für euch auf. Wollen wir ganz kurz in die Community gucken, wie die diese Nachricht aufgenommen hat. Timo, schaffen wir das?
Das ist schnell, Wahnsinn,
da wird nichts passieren. Wolfsburg kann man mit Freiburg nicht vergleichen. Da geht es natürlich nochmal um den Wechselfehler.
Van Bommel.
Ja, Van Bommel hat ihn mutmaßlich den Job gekostet oder war zumindest mal das Anfang, der Anfang vom Ende, genau richtig Protest einzulegen. Freiburg hat auch so verloren. Danke, Fritz, genau so ist es.
Ja.
Das ist also der sympathische SC Freiburg.
Da ist das, ist das, was du angesprochen hast.
Das, was ich angesprochen habe. Da kommt dann so eine Note rein.
Ja.
Ja, das muss man verstehen. Und in dem Fall muss man es auch aushalten. So.
Ja, das hat ja auch, Herbert Bruchhagen in Sky 90 am Sonntag, gestern war das auch gesagt, der ja selber in einer solchen Position immer wieder war, in Frankfurt vor allen Dingen, aber auch in Hamburg und so, als verantwortlicher Mann für das gesamte, für das gesamte Paket in dem Falle. Und da hast du einfach eine Verantwortung darüber hinaus. Das darf man nicht zu kurzsichtig dann sehen. Also ich glaube, das ist alles auf dem richtigen Weg.
Ja. Wir beginnen unsere Sendung nochmal. Und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Glanzparade. Wir sind's. Frank Buschmann fehlt. Das ist nicht Frank Buschmann.
Übrigens, hat er nicht auch in Hagen studiert?
Er hat Basketball gespielt.
Deswegen ist er mir sehr, sehr lieb, weil zweite ich ja auch Basketballer war.
Er ist ein herausragender Basketballer.
Sehr guter Basketballer, ein bisschen faul, hat er selber gesagt.
Ja.
Aber,
ich bin trotzdem froh, dass du heute hier sitzt und nicht der Buschi. Wir haben aktuelle Zahlen aus Österreich, was die Podcast-Frequentierung betrifft. Es sind Zahlen, die mir nicht ganz so oder uns nicht ganz so gut gefallen.
Oh je.
Wir sind Austria Sports 170, Austria Soccer 41. Das ist also ganz weit weg von der 1. Wenn wir unter 100 unter 100 rutschen, dann kommen wir erst recht. Hongkong ist sehr erfreulich. In Hongkong geht's bergauf. Südkorea
stabil.
Sind wir wirklich stabil. So zwischen 195 und.
Aber das wart ihr ja immer mit
200.
Südkorea.
Ja, passt, also genau. Wir haben wirklich eine ganz treue Community in Südkorea.
Also aber
hast du einen österreichischen Pass?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Bin Österreich. Was können wir machen?
Ich war gerade in Österreich privat und habe dort die Kollegen
und von Sky. Schön, oder nicht?
Ja, ich habe, naja.
Herrlich war es, oder nicht?
Bitte?
Es war herrlich in Österreich.
Ja, weißt du, ich habe mit meiner lieben Frau Bea, den meinen Schwager besucht, dem es nicht gut geht. Und den haben wir ein bisschen betreut, weil meine Schwester da ein bisschen auf Kur gegangen ist. Und da haben wir das Angenehme mit dem anderen auch verbunden und waren bei ihm und haben ihn betreut, kann ich sagen. Aber ich habe mir natürlich unter anderem auch das Länderspiel Österreich in Wales angeschaut.
Ja.
Da können wir vielleicht noch da kurz dazu kommen. Und habe aber auch ein Abendessen gehabt mit dem Sportchef von Sky Österreich, Uwe König, der hier auch Fußballchef war. Und Heinzi Gollnick, der die fußballerischen Aufgaben dort übernommen hat. Und da habe ich gesagt, ich komme zu Wolf jetzt am Montag, zur Glanzparade. Sagen die, was ist eine Glanzparade?
Ja, und da fängt es schon an.
Fängt es ja an.
Das ist aber dein Ding.
Ja, also
das kann doch nicht sein.
Was soll ich denn da
machen? Der Buschmann erzählt mir, er fliegt von London nach Wien und hin und her. Und dann weiß aber die Führungsebene, weiß nichts von der Sendung.
Ich dachte, London ist natürlich wichtiger.
Ja,
das ist natürlich mein Gedanke, aber ich muss jetzt.
Aber der befreundete österreichische Partnerschwester, whatever
Sender. Also, die haben natürlich, die Jungs haben dort viel zu tun, weil sie viele Rechte haben. Ne?
Ja.
Sky Österreich, Champions League, Europa League, Europa League Konferenz heißt das.
Ja.
Ja, da möchte ich gar nicht so viel
drüber reden. Dann die Bundesliga in Österreich voll. Der ORF schaut da wirklich ein bisschen traurig rein. Also, die haben viel zu tun, aber ich habe gesagt, die Zeit, 18.30 Uhr am Montag, ihr schaut das nächste Mal rein. Gerade wenn wir beide hier auftreten, 18.30 Uhr, So versuche ich ein bisschen anzuschieben. Über Nightliner habe ich nicht gesprochen, aber vielleicht könnten Sie da weißt du, sich finanziell beteiligen, wenn es soweit käme.
Ja, das aber sowieso. Würdest du als Special Guest kommen nach Österreich? Können wir da vielleicht ein bisschen was machen? Würdest du kommen?
Aber wo sind wir denn jetzt?
Würdest du, wenn wir tatsächlich auf 1 oder unter 100 könnten wir dich als Special Guest?
Ja, muss ich dann im Nightliner übernachten?
Du darfst im Nightliner übernachten.
Stockbetten oder wie?
Nein, wir haben uns schöne Sachen rausgesucht. Also Timo hat da ein ganz tolles Gefährt.
Ja, du, aber wie finanzierst du das?
Ja, da muss ich halt dann noch. Gollnig und Uwe Köln. Die kriegen das Ding aufs Auge.
Mit Österreich
wissen die noch gar nicht. Das wissen die noch gar nicht.
Oh je, die werden mich bald anrufen.
Ja. Die Frage ist: Wo ist Frank Buschmann?
Wo ist er, der Buschi?
Hier.
So, Freunde, Einblicke zur Hundeshow. Da, 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 da. Hier geht's um den Knochen. Ja, deshalb kann ich heute nicht bei euch sein. Wir haben hier wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Beim RTL, wenn ich das an dieser Stelle einmal erwähnen darf, auf Sky. Ja, Riesenparcours in die Messehalle Düsseldorf gebaut. Und da haben die Hunde jede Menge Spaß. Und ihr wisst ja, das ist meine Passion. Mit Steilwand hier, alles dabei. Ja. Deshalb heute Fritz, kein Buschi. Wir überlegen, das zu einer Dauereinrichtung werden zu lassen, wenn wir seriell werden mit 8-mal im Jahr 5 Folgen Top Dog Germany.
So, ich war's wirklich. Tschüss.
Ja, Gott sei Dank
sehen wir den. Erst beim Hund.
Ja,
erst bei den Hunden.
Ja, ich wollte gerade fragen, wo ist der Hund?
Was mich ein bisschen irritiert, ist was ist mit dem Bart?
Bart? Ist schwach, ne? Ich glaube, also, er hat rasiert. Er hat rasiert.
Dass die Kollegen ihm gesagt haben,
ich denk,
es RTL ist zwar eine Hundeshow, aber rasiert wird trotzdem, oder was?
Kurzhaarfrisur. Das ist bei Hunden gerade angesagt.
Das werden wir aber nächste Woche nochmal überprüfen.
Naja, also unser Hundeführer, ich habe ja die letzte Sendung gesehen, so in Vorbereitung auf unser Zusammenkommen heute.
Ja.
Ja, mit dem Bart. Also ich hatte jetzt auch 3 Tage ein Bart, habe mir kurz überlegt, ob ich mit diesem 3-Tage-Bart reinkomme, um das Gespräch ein bisschen anzuheizen.
Ja.
Bin aber doch frisch rasiert und die Dame in der Maske war sehr zufrieden.
Mit dem Hauptbild. Das alle, muss ich sagen.
Das kenne ich gar nicht.
Aber ich muss ja sagen, der Buschi, der schaut ja, den kann er ruhig stehen lassen. Er hat ja ein bisschen kokettiert mit
seinem. Wenn du stehen lässt, sieht so aus, ne?
Ah, du, 79. So habe ich damals ausgesehen. Und ja, der war natürlich tatsächlich buschiger,
der
Bart.
Ja.
Sehr großes Problem, immer Suppen zu essen, Eierspeisen und sowas. Das hat mich ein bisschen irritiert und war deswegen ging der dann Stück für Stück ein bisschen zurück und schaut jetzt so aus, wie er jetzt ausschaut. Ich hatte mal einen Vollbart auch, aber seit meinem, ich würde sagen, 19. Lebensjahr habe ich diesen Schnurrbart.
Ja.
Und ich bin mit meiner Frau fast 45 Jahre verheiratet.
Kennt dich nicht, oder? Wenn gesagt, du ihn abnehmen würdest, würde ich sagen, wer sind Sie?
Nein,
mal bitte vorstellen.
Nein, die hat gesagt, sie würde es wahnsinnig gern einmal mich ohne den Bart sehen.
Ja.
Das ist das letzte Geheimnis, das noch zwischen uns steht. Ich habe mich geweigert bisher. Und es ist mir auch nicht das passiert, was Waldi Hartmann beispielsweise, unserem lieben alten Kumpel von der ARD mal passiert ist. Der war ein bisschen zittrig in der Früh, als er mit seinem Rasierer da versuchte, das ein bisschen auszuschneiden. Ja. Das nitt sich dann in den Bart rein vor einer Live-Sendung. Ja. Und dann war der weg.
Ja.
Seitdem ist der weg. Also ich bin da sehr vorsichtig bei der Pflege. Und lebe wunderbar damit, aber schon mehr als die Hälfte meines Lebens, also fast mein ganzes Leben.
Wäre jetzt auch interessant, wenn die unsere Freunde von Bash Barbary, ich weiß nicht, ob du sie letzte Woche gesehen hast, wir hatten so zwei
Das habe ich Friseure, ja, klar.
Bart,
aus dem Saloon.
Behandler aus dem Saloon.
Zwei
Cowboys.
Ja, du. Und der Buschi saß immer da und war also einerseits geschmeichelt, weil er Lob bekam und andererseits hat er ein bisschen mit seinem Alter kokettiert, was ja gar nicht nötig ist. Der ist ein bisschen über 50, der ist ja noch mittendrin.
Ja.
Und als Hundeführer immer an der Luft, an der Frischen und seine Lisa kocht ihn und betreut ihn.
Ich glaub, sie betreut ihn.
Es ist betreutes
Kochen,
Angst.
Was sie macht.
Ich habe keine Angst um den Buschi.
Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Ich sag mal, über dem kompletten Bundesliga-Wochenende stand der 12. Mann. Sehr speziell in Freiburg, aber insgesamt war es schön und in Dortmund besonders emotional, das größte Stadion der Fußball-Bundesliga wieder ausverkauft zu erleben. Ich war da, wo keiner da war. Ich war da, wo 300 beim Derby waren oder 500 beim Derby waren. Es waren mal 20.000 zwischendurch da, es waren mal 25.000 da. Aber wenn dieses Stadion volles Aroma hat,
ja, aber was hat das mit dir gemacht?
Es war ein besonderer Moment. Also ich saß da und habe mir gedacht, das ist der Grund, warum du es machst. Also warum du es so gerne machst und auch immer wieder machst.
Ja.
Mal wieder im Stau zu stehen bei der Anfahrt, dich durch Massen durchzukämpfen auf dem Weg.
Gespräche führen schon auf
der Im Signal Iduna Park. Ah. Und einfach Kontakt zu haben mit den Menschen, das gehört mit dazu. Und dann läufst du da raus und siehst die Leute auf der Südtribüne stehen und unterhältst dich mit denen. Du wirst teilweise auf ein Bier eingeladen, was du logischerweise, also ich logischerweise.
Eins nimmst du an.
Ein kleines nehme ich an, aber ich kann nicht alle 100
oben annehmen. Oben steht Wasser. Oben steht Wasser.
Genau. Und zwar stilles.
Stilles Wasser. Nein, aber die Frage, die sich mir da stellt, ist, du hast ja angekündigt im Vorlauf auch oder glaube ich auch schon mal in der letzten Sendung, ich überlege mir, ob ich in den 90 Minuten gar nicht spreche.
Ja.
Das hast du gar nicht durchgehalten.
Nein, also das Problem ist ja, irgendwann brüllen dir ja die Leute aufs Ohr, ob irgendwas mit dem Ton ist.
Ja, genau.
Also das geht natürlich nicht, aber mir ging es in allererster Linie um die ersten 10 Minuten so reduziert wie möglich das Ganze anzugehen. Das You Never Walk Alone natürlich stehen zu lassen.
Natürlich.
Auch die Mannschaftsaufstellung von Nobby Dicke, weil es einfach ein besonderes, jetzt machen wir es nicht größer als es ist, aber es war schon ein historischer Moment. Einfach nach 2 Jahren ohne jetzt wieder 81.000 im größten deutschen Stadion.
Aber Wolf, du hättest es im Nachhinein, kann man das ja sagen, sowieso nicht durchhalten können, denn so viel Stimmung war, je länger das Spiel dauerte, auch nicht. Ja, du wärst nicht ohne Kommentar ausgekommen.
Richtig, ich habe es ja zwischendurch auch gesagt, dass das Schweigen von 81.000 kann auch erdrücken. Und das wie eine Last auf den Schultern der Spieler. Ja. Und das hat mit Sicherheit auch einen Beitrag geleistet. Hm. Wenn wir kurz sportlich werden, verdienter Sieg.
In jeder Weise verdient. Ich habe Mats Hummels mit Leipzig. Erstaunen gehört am Sky-Mikrofon zwischen Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus stehend, der das Spiel dann doch so eingeschätzt hat, als hätte Borussia Dortmund eigentlich nicht 1-4 verlieren müssen. Ich sage sogar, sie hätten auch 1-6 verlieren können, weil in der zweiten Halbzeit ist Leipzig oft in Überzahl auf das Tor von Kobel zugelaufen.
Ja.
Okay, die ersten 20 Minuten waren gut. Man hat gemerkt, die sind losgegangen, wie wenn sie aus dem Zwinger rausgekommen wären. Ja, 81.000 dahinter und dann, wenn der Reus das 1-0 macht. Aber wenn, das ist immer in den Interviews nachher, wenn der Elfmeter gegeben worden wäre, dann hätte man aber gar nicht gewusst, ob er auch verwandelt worden wäre. Ja. Hätte das Spiel... Lothar hat es auf den Punkt gebracht. Ja. Es sind 90 Minuten und 20 reichen nicht.
Ja. Und es waren wieder so die alten Themen, mit denen der BVB zu tun hatte. Also es gab jetzt keinen nachvollziehbaren Grund, warum die nach 20 Minuten nach einem 0-1 plötzlich abreißen lassen. Also es gab ja danach dann immer noch mal 5, 6, 7 Minuten. Aber spätestens mit dem 0-2 war das Spiel weg.
Ja.
Also das hast du ja förmlich gespürt.
Haben die Zuschauer auch gespürt irgendwie. Ne?
Also was ist das Problem? Also wir haben das ja häufig, das ist so ein Evergreen, so ein Dauerthema in der Saison.
Also
was ist deiner Meinung nach
das Problem in Dortmund? Als Jürgen Klopp übernommen hat, ich gehe ein bisschen zurück, als er von Mainz kam, das liegt lange zurück. Und ich habe mich damals vor den Spielen oft sehr intensiv mit ihm unterhalten. Er hat ja so eine kleine Trainerkabine da gehabt, da haben wir noch eine geraucht zusammen. Und als er noch gnädig war, haben wir da auch über Taktik und so gesprochen. Da hat er mir mal gesagt, ziemlich am Anfang in der ersten Saison, ich kann meinen Fußball so nicht spielen mit dieser Mannschaft. Ich habe da Spieler, die ich nenne sie nicht, mit denen kann ich das nicht spielen. Das Ergebnis war, dass er gnadenlos diese Mannschaft, die ihm vorschwebte, auch personell so aufgestellt hat, dass er dann dieses Jagen ja, unternehmen konnte. Und das dauert eben. Und Rose hat halt diese Mannschaft so übernommen, wie sie jetzt war. Und das ist ja nicht die erste Saison, dass es die Probleme gibt mit Borussia Dortmund.
Ja, das sage ich ja. Das ist ja, immer ja, wieder das gleiche Thema. Wieder. Wir reden immer wieder über das.
So, jetzt muss man sagen, jede Mannschaft braucht eine Achse. Wenn wir also unter Klopp zurückschauen, da hattest du Weidenfeller, einen super Torhüter, Subotic, Hummels. Dann hattest du im Mittelfeld den Bender, den Gündogan, den Kehl. Und vorne Lewandowski oder Barrios und so weiter. Du brauchst eine Achse, die haben keine Achse. Man spricht ja darüber, Marco Reus, ja, hätte es 1-0 machen können, aber der kann keine 90 Minuten mehr auf hohem Niveau spielen. Hummels ist aus der, sagt ja, wir sind wie ein Hühnerhaufen auseinandergefallen, aber er war auch nicht in der Position bei dem einen Tor. Der Kobel ist okay. Vorne Haaland, ja, wenn er fit ist, macht er die Tore. Und du bist völlig abhängig von Haaland. Der in der Luft, hast du irgendwas gesehen von Haaland? Ich war schön, zu Hause.
Schwer für den Ballkontakt. Ja.
Im Mittelfeld alles zu langsam, Witzel zu langsam. Also wenn du nur, wenn du gar nicht die Außenposition siehst.
Bei Haaland habe ich auch manchmal ein bisschen Probleme mit der Körpersprache. Jetzt, weil der häufig abwinkt oder den Kopf hängen
lässt. Ähnlich übrigens also wie Bellingham.
Nicht mit Bellingham ist, der
war,
ist,
der ist war so gut.
Ähnlich.
Also war der
ich fand wirklich. Also ich fand Bellingham tatsächlich
noch aber einer
der
besten. Aber auch die Körpersprache.
Bei Haaland würde ich jetzt in dem Spiel die Einschränkung machen. Du weißt nicht, wie sehr ihn die Verletzung, die er von der Nationalmannschaft mitgebracht hat, wie sehr ihn die beschäftigt hat.
Ja.
Also das kann man von außen nicht sagen. Das kann im Zweifel nur Haaland selbst beurteilen, inwieweit ihn das gehemmt hat.
Da gebe ich dir vollkommen
recht. Aber der hat eine Torchance.
Ja, aber du musst ihn ja in Position bringen.
Ja.
Du musst ja viel flotter spielen. Ja. Du musst ja viel flotter und über die Außen.
Nochmal, ja, die fangen aber ja, die spielen es ja 20 Minuten gut. Also sie hatten ja dieses Spiel im Griff. Wir haben entsprechendes Zahlenwerk. Timo saß auf dem Ü-Wagen, hat entsprechendes Zahlenwerk
immer wieder nachgeschoben.
Immer noch eine gute Zahl und noch eine gute Zahl und noch eine gute Zahl. Und dann stand es aber immer noch 0-0. Mhm. Und plötzlich stand es 0-1. Mhm. Und dann schien es wie abgerissen. Und jetzt waren die ja trotzdem in der Saison schon in der Lage, 2 Tore Rückstände aufzuholen. Also auch das hat es ja schon gegeben. Ich war ja so weit, dass ich beim 1-3 gesagt habe, geht jetzt noch was mit der Kulisse? Noch, wie viele Minuten waren noch zu spielen? 8, 9 plus ja. Nachspielzeit.
10 ging noch, ja. Wäre auch möglich in besten Zeiten.
Nur, da kommt dann wirklich 112 Sekunden, glaube ich, waren es später, Daniel Olmo und zirkelten unter die Latte. Ja. Und also
du brauchst halt auf dem Feld, ich sag's nochmal, eine funktionierende Achse und brauchst auch Leute, die dann eben bei 0-1, das ist bei Bayern. Die Bayern haben in Frankfurt das 1-1 kassiert, aber da hast du sowas nicht erlebt. Die haben weitergemacht. Du brauchst dann Leute, die
aber das hattest du in Frankfurt mit Dortmund da ja auch. Da lagen sie 2-0 hinten und kommen dann zurück.
Genau.
Also das stimmt ja, dann ja schon in der
Zeit. Ja, Moment, aber in Frankfurt, das habe ich mir sehr genau angesehen, Frankfurt ist viel zu passiv geworden.
Ja, genau.
Die hatten keine Courage
mehr. Wow,
wenn die so weitergespielt hätten, hätte Dortmund nie das Spiel gewonnen.
Ja.
Das lag an Frankfurt.
Das stimmt, ja.
Muss man auch sagen.
Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass RB Leipzig Borussia Dortmund exakt ausgeguckt hat, dass sie auch bewusst auf Ballbesitz verzichtet haben in den ersten 20 Minuten. Lass sie sich abarbeiten, wir stehen stabil und irgendwann gehen wir drauf, irgendwann haben wir einen Auslösermoment.
Der war da mit Leimer.
Die treffen mit dem ersten Abschluss, es gehört ja immer auch ein bisschen Glück dazu, die treffen mit dem zweiten Abschluss, mit ein bisschen Glück, zweimal abgefälscht bei der Reingabe, einmal abgefälscht beim Torabschluss, führen 2-0 und haben das Ding dann sehr gut im Griff und dann steht, und das ist dann vielleicht der Unterschied zu Frankfurt, in dem Moment eine hochklassige und stabile Mannschaft.
Genau.
Aufgrund der letzten Wochen.
Ja, gut.
Sie stehen so breitbeinig, wie es gedacht war,
ja,
von den Kaderplanern und fahren das Spiel nach Hause.
Und dann kam das Fazit. Der Tag, an dem Conny Leimer traf. Das sind dann so kleine Momente, Also ich will ja nicht sagen, dass ich dann Fanboy werde, aber dann sitze ich da und lächle, weil mir der Kommentar gefällt.
Das ist ja auch seine Stärke.
Genau.
Und deshalb im richtigen Moment das Richtige zu setzen, nicht irgendetwas vorzubereiten, aha, am Tag, als Conny Leimer kam, das könnte ich mal sehen, sondern das kommt dann, wenn es kommen muss und das kommt genau in der Sekunde.
Es hat mich abgelenkt leider, weil ich danach einen leichten Ohrwurm hatte. Ich habe die ganze Zeit mitgesummt.
Ja, aber das hat ja die Übertragung
nicht versaut. Nein, das hat die Übertragung nicht. Aber du hast dir die Übertragung anscheinend auch recht detailliert angeschaut.
Ja.
Wie war so dein Empfinden? Hat es dir gut gefallen? Auch was Wolf gemacht hat? Ich meine, du coachst viel. Ist dir irgendwas aufgefallen?
Also bei Wolf ist mir nichts aufgefallen. Und das ist das Beste. Das sagt man sonst über einen Schiedsrichter. Wenn der nicht auffällt, war der klasse. Verstehst du? Insofern, er hat mich gefragt im Vorfeld, sage ich, nee, ist mir nichts aufgefallen. Das war alles gut auf den Punkt gebracht. Da habe ich überhaupt kein Problem gehabt und auch keine Szene, wo ich sagen würde, hoppla, da warst du ein bisschen daneben, zu spät oder was war das für ein Spruch oder so. Nee, das war tadellos. Ganz ruhig, du musst nicht verschwinden.
Nein, das ist der Moment, wo ich die Sendung gerne beenden würde.
Ab und zu muss man ihn ja da mal loben. Nee, das war das. Aber das, um das nochmal zu sagen, das hat ja, was du gesagt hast, auch Mats Hummels gemeint. Mit zwei Torchancen haben die zwei Tore gemacht. Ja, aber das ist eine Riesenqualität. Und in diesen ersten 20 Minuten hätte auch schief gehen können aus Leipziger Sicht. Erst mal schauen, wie es geht. Die hatten zwei Chancen. Haaland hatte auch noch eine Möglichkeit. Also die hätten auch 0-2 zurückliegen können. Trotzdem glaube ich, dass die möglicherweise zurückgekommen wären, weil die stabil sind. Weil die stabil sind, aber gut, dann sind wir wieder so im Ungefähren. Was wäre gewesen, wenn? Tatsache ist, es reicht nicht. Diese Inkonsequenz, diese Launenhaftigkeit geht weiter bei Borussia Dortmund. Und es ist ja fast ein Phänomen, dass sie mit diesen vielen Niederlagen und diesen vielen Gegentoren, die sie kassiert haben, noch Zweiter sind. Das spricht dann eher gegen die Bundesliga und gegen andere Vereine, die das nicht nutzen. Denn man sagt ja immer, wenn die Bayern, die haben ja auch schon viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Ja, wenn die nicht ganz da sind, dann hätten wir doch die Chance. Ja. Also soll man sich über den zweiten Platz jetzt nicht zu viel einbilden. In allen Cup-Bewerben draußen eine Riesenenttäuschung für mich, Borussia.
Ja, man darf jetzt auch nicht den Fehler machen und alles in Sack und Asche kloppen bei Borussia Dortmund. Nein. Weil ich meine, damit die um die Meisterschaft spielen, da gehören ja zwei dazu. Also es ist das eigenes Zutun und natürlich auch Fehlleistungen der Bayern. Und die Spiele, die verloren bzw. unentschieden gespielt haben, das ist ja jetzt auch nicht schrecklich viel. Und wenn du da sagst, da haben sie Schwäche gezeigt, ja, da haben sie mal Schwäche gezeigt. Aber das ist ja, das ist ja Top-Level nach wie vor.
Natürlich muss man fair sein, aber man muss ja trotzdem davon ausgehen können, dass sie also konsequenter ihre Spiele absolvieren und eben nicht so wankelmütig sind. Und das muss man halt ansprechen. Also wenn ich jetzt sage, eine Riesenenttäuschung, dann bezieht sich das auf die Cup-Spiele.
Ja.
Denn da waren ja jetzt auch nicht Übermannschaften.
Pokal, Champions League,
St. Pauli und Glasgow und was da alles war. Ja,
das stimmt.
Also, aber man kann dem, dann wird immer die Frage sein, ja, Rose, warum kann er nicht und so weiter. Er konnte eben nicht und das wird die Aufgabe jetzt von Sebastian Kehl sein, in Zusammenarbeit mit der Trainermannschaft, mit der Crew, dann eine Mannschaft aufzustellen, wo sowas etwa nicht mehr in diesem Ausmaß passiert.
Ja.
Müssen wir sehen. Wenn sie Haaland verkaufen, haben sie viel Geld, dann können sie vielleicht vernünftig nachlegen und dann wieder eine stabile Mannschaft hinstellen, die eine ganze Saison wirklich gut spielt.
Und wo wir bei gucken, Aufgaben sind.
Dann noch gucken, was mit Bellingham wird. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen.
Wir müssen auch noch einen kleinen Aufruf machen.
Naja,
wir hatten
natürlich.
Ja auch noch eine Kunstaktion.
Absolut.
Hast du alles im Kopf?
Haben wir uns schon verplaudert. Wir müssen eine kleine Pause machen. Wir kommen ein drittes Mal rein. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause. Dann der Fritz der Woche. Wir wollen noch über die Nationalmannschaft reden und wir sprechen noch über dieses Bild. Es hat eine wahnsinnige Resonanz gegeben auf unseren Aufruf. Alex Geisler, der Künstler himself, ist da, hat alles, jedes einzelne Los einzeln verpackt. Lisa ist wieder gesund und wird an der Spitze des Ziehungskommandos dafür sorgen, dass es einen Gewinner gibt, der dieses Bild mit nach Hause nimmt. Wir haben noch knapp 15 Minuten. Also wenn, dann wäre jetzt noch Zeit, Los zu kaufen.
Also
wir schließen kurz danach. Kurze Pause, gleich sind wir wieder da. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
dir nicht ausdenken.
60 Minuten Sonderm.
Glanzparade mit und Wolfuß.
Als Gast heute der Friedrich Leonhard Ignatius Josef Maria Lamoral Balthasar von Thurn und Taxis.
So, da sind wir wieder zurück. Die letzten 10 Minuten laufen. Dieses Bild wird verlost. Wir sind mittlerweile bei über 3.000 Euro an Spenden zusammen. Toll.
Für den guten Zweck. Habt ihr damit
gerechnet?
Ja, ehrlich gesagt, ja.
Ich nicht. Mir gefällt es auch.
Oder?
Ja. Gut.
Wir haben es hier stehen. Der Künstler ist gleich noch persönlich da und kann vielleicht noch 2-3 Worte. Das ist Alex Geisler, ist der Mann, der ein Wort antworten. Ja, nein, doch.
Ja, aber er ist Regisseur.
Ja, klar.
Was soll er so viel quatschen?
Er
soll malen.
Heute wird Kommandos geben.
Carsten und Alex. Ja, Carsten, wollen wir ganz kurz in die Regie schalten?
Carsten. Er lächelt schon, der Alex.
Carsten ist auch wieder da.
Oh ja, Carsten.
Guck.
Der Carsten.
Drück immer da. Kurz. Ja. Christina ist da, ne?
Ja. Christina. Wir haben halt zwei Regisseure mittlerweile.
Zuverlässig. Ja, wir haben ein Regisseuren-Team. Ein Regisseur-Team.
Herrlich.
Und die können dir jetzt
die besten Leute von Sky sitzen hier an den Knöpfen und drücken, und zwar jetzt den Fritz der Woche.
Der Friedrich Leonhard Ignatius Josef Maria Lamoral Balthasar von Thurn und Taxis der Woche.
Du hast wenigstens einen richtigen Namen, ne? Buschmann ist es der Burschmann.
War eigentlich nur der Buschi.
Ja, der Buschi. Der
also für mich war das Bild des Wochenendes Felix Magath, der in uns schon seit 3 Wochen in Berlin ist, aber dann Corona hatte. Und es war für mich beeindruckend, ihn nach fast 10 Jahren wieder auf der Trainerbank zu sehen in Leverkusen. Ich habe ein ganz spezielles Verhältnis zu Felix Magath. Ich kenne ihn, seitdem er 20 war. Er hat mir übrigens zu meinem Abschied 2017 aus China einen Brief geschrieben. Da kommen mir die Tränen.
Ja.
Von Respekt und Vertrauen geprägt, unsere Zusammenarbeit über diese vielen Jahrzehnte. Und er war ja nicht unumstritten, aber mit irrsinnigen Erfolgen. Es war so, dass er ein Feuerwehrmann war. Und als solcher wird er jetzt auch bezeichnet in Berlin und in den ersten Stationen. Ich muss aber noch zurückgehen. Als Spieler habe ich ihn schon bewundert.
Ja.
Er war beim 1. FC Saarbrücken von 74 bis 76.
Wann habt ihr euch kennengelernt?
Ja, das war in der Zeit.
Ja.
Da war er noch 21, noch nicht 21.
Hat er da auch schon gerne Tee getrunken?
Er hat geraucht.
Jetzt kommen alle Geheimnisse auf.
Und trotzdem war der so laufstark und so bissig und so überragend im Mittelfeld. Ich habe damals die zweite Bundesliga-Gruppe Süd, die war noch getrennt in Süd und Nord, für den Bayerischen Rundfunk bearbeitet, mit Hubschrauber nach Hof, zur Grünen Au, Bayreuth und Schweinfurt. Da hat Lothar Emmerich noch gespielt und so weiter. Und ich habe den fast jede Woche gesehen, weil sehr viele bayerische Vereine in dieser zweiten Gruppe Süd waren. Ja. Und er war schon als junger Mensch auffallend, schon von seinem ganzen Körperbau, von seiner Laufstärke, von seiner Übersicht. Dann ist er aufgestiegen mit Saarbrücken. Die wollten natürlich, dass er weiterspielt in der Bundesliga, aber er hat sich verliebt, unwahrscheinlich verliebt in Hamburg, in den HSV. Und da begann die große Geschichte.
In einer Vorname,
beim HSV. Und es war herrlich mit ihm, weil ich ihn natürlich immer verfolgt habe. Wir hatten immer einen guten Austausch. Er wusste, was ich brauche, was wir brauchen.
Ja.
Und ich spreche jetzt Prodomo. Er wusste, was ich wissen muss. Und haben viel telefoniert. Und dann war er immer Feuerwehrmann. Dann war er in Nürnberg und in Frankfurt und in Bremen und dann Stuttgart. Und nach der ersten Saison sagt er zu mir, wenn ich in Stuttgart nach wie vor Feuerwehrmann sein kann und ich da keine ordentliche Mannschaft aufbauen muss, höre ich auf. Mhm. Und er hatte kein Geld dort. Er musste mit jungen Leuten spielen. Das waren Gott sei Dank wilde junge Leute. Mhm. Kurani, Klepp, Hildebrand, Hinkel. Dann kam Gomez hinterher nach. Und dann, interessante Geschichte, plötzlich die Frage auf, wer spielt denn bei dir linker Verteidiger? Das war 2003, das konnte man noch nicht sagen am Abend. Und dann sind wir vor dem Spiel zusammengestanden. Wird es der Wenzel sein oder der Gerber? Sagt er Lahm. Sag ich, wie? Lahm. L-A-H-M. Österreich, habe ich noch nie gehört. Wer ist denn das? Ja, den hat mir Tiger Gerland zugeführt, der damals Trainer von der zweiten bayerischen Mannschaft war, also Bayern Amateure. Schau doch mal, was du mit dem machen kannst. Ich glaube, er könnte ein passabler Bundesligaspieler werden. Der spielt heute linker Verteidiger bei mir. Schau ihn dir mal an. Das war das erste Spiel, was er von Beginn an je in der Bundesliga gemacht hat. Und das Lustige noch, ich stand mit Felix, dann kommt er vom Aufwärmen, kommt der kleine Mann da, sagt er, grüß Gott, Herr von Hundertaxis, mein Name ist Philipp Lahm, herzlich willkommen.
Hat sich vorgestellt?
Ja.
Ja.
Das ist Philipp Lahm.
Ja.
Wurde dann alles.
Ja, aber das bist auch du, ne? Das darf man nicht unterschätzen.
Eine kurze Nachfrage. Das bist auch du, du hast gesagt, da Hof, zweite Liga Süd mit dem Hubschrauber.
Ja, wir sind damals in
München. Da muss ich kurz einmal nachfragen.
Ja, wir sind in München Freimann. Wir hatten ja noch kein Studio in Nürnberg und so weiter. Wir haben dann 16mm teilweise noch gedreht und sind mit dem Hubschrauber in diese ganzen Städte geflogen und dann zurück. Und da mussten wir manchmal runter, weil das Wetter schlecht war. Dann hatten wir einen Piloten, da sage ich, du, wenn wir jetzt nicht weiterfliegen, dann läuft das Ding nicht. Dann ist er wieder hoch im Altmühltal und hat sich da an den Bäumen entlang. Also ganz abenteuerliche Geschichten.
Mhm. Er macht sich lustig über unseren Nightliner und fliegt und flog
mit dem Hubschrauber durch die zweite Liga.
Da kann man mittlerweile mit dem Fahrrad hinfahren.
Die grüne Au in Hof war sensationell, weil da war es wahnsinnig windig. Da kamen die Winde aus Thüringen immer rüber. Das war ganz ungemütlich dort oben. Aber das war ein wunderbare Zeiten damals. Ja, und dann war es so, dass Felix Magath dort eine tolle Leistung abgeliefert hat in Stuttgart, Champions League und so weiter. Und Franz Beckenbauer war ja damals unser Experte von Beginn an eigentlich. Und wir haben dem Franz damals immer schon gesagt, du schau mal auf den Felix. Der wäre vielleicht als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld was. Und das haben wir sozusagen betrieben ein bisschen. Und dann kam er eben nach München und wurde dann zweimal Doublesieger. Ne? Mhm. Also mit Felix war es immer interessant. Er war ein Mann wie, sagen wir, Christoph Daum, wie Ottmar Hitzfeld, die dir auch die Aufstellungen durchgegeben haben am Vorabend.
Ja, also das kann
das
ich...
Das war damals
das kann,
noch so.
Ja, das kann ich so nicht bestätigen.
Also
ja,
die Zeiten haben sich verändert.
Ich hab auch mit ihm zusammengearbeitet, schon zu Stuttgarter Zeiten. Aber das lag vielleicht wirklich an dir. Oder es lag an mir. Das kann natürlich aber auch.
Pass auf,
ich habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden. Aber mit der Aufstellung, also wirklich alle 11 Namen in taktischer Formation.
Puh. Kleiner Tipp noch.
Ja.
Wir haben dann spät noch telefoniert, Samstagabend oder Freitagabend. Du musstest es wie ein Puzzle machen, oder ein Puzzle. Sag ich, hat Hasan Salihamidžić, hat der gut trainiert in der Woche? Nein, miserabel trainiert. Dann wusste ich schon, der spielt nicht. Die Telefongespräche haben lang gedauert.
Richtung. Also das bestätigt's. Zu mir hat er häufig genug gesagt, wie immer. Wie spielt er heute Abend? Wie immer. Ich habe mit ihm immer Kaffee getrunken und wir haben Kuchen gegessen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächsten Samstag im Derby im Olympiastadion.
Ja, schönes Spiel.
Mal wiedersehen. Wir hatten in den letzten 10 Jahren ganz sporadisch nur Kontakt. Hoffentlich am Samstag mal wieder die Möglichkeit, uns
zu unterhalten. Also, bei Sky 90, vor 3 Wochen wurde gerade Tayfun Korkut freigestellt von Freddy Bobic. Mhm. Und da war auch die Rede von Felix Magath. Eventuell. Da habe ich gesagt, nee, Felix ist ein kluger Mann, das macht er nicht für 8 Spiele. Habe ich mich getäuscht. Und ich habe ihn dann noch ein bisschen nachgedacht und habe ich, weißt du, das sind so Leute, auch Franz Beckenbauer, da haben wir gesagt, ja, jetzt haben wir mehr Zeit für die Familie und für die Kinder. Aber nach einer Woche wollten die keine Familie und die Kinder, die wollten raus. Fußball ist denen ihr Leben.
Ja, ja.
Und ich bin überzeugt, dass seine Frau, Felix Frau, gesagt hat, geh, und wenn es China ist, geh nochmal nach China. Raus aus dem Haus.
lass uns noch ganz kurz, bevor wir dann zu unserer Auslosung kommen, über die Nationalmannschaft sprechen. WM-Gruppe steht, letzten Freitag wurde ausgelost. Wie wollen wir da verbleiben? Anspruchsvoll, aber machbar für die deutsche Mannschaft. Ich denke, das muss zumindest mal bis ins Achtelfinale gehen.
Das ist der Anspruch.
Ja, die Spanier natürlich als einer der Top-Favoriten mit in der Gruppe. Wobei, das war klar, wenn du Top 2 bist, dass du einen Kracher kriegen wirst.
Ja, aber wir hoffen doch,
also dass... Also die Ausnahme ist der, wäre natürlich Katar. Gastgeber Katar gewesen.
Aber das wollte Lothar nicht, sagt er. Nein.
Lothar hat gedacht, hey, ich zeige mal mein dramaturgisches Händchen.
Ja.
Und ziehe Spanien.
Du.
Ich finde es auch gar nicht schlecht.
Fang mit Japan an.
Ja.
Die sind natürlich nicht ungefährlich. Du weißt, die klein, wendig, saugen dir das Blut aus, wenn du es zulässt. aber das ist dann der Auftakt. Und dann hast du die Spanier, da bist du hoffentlich in einem Dreivierteljahr auf Augenhöhe.
Ja.
Und hast dann immer noch die Chance, Costa Rica oder Neuseeland, wenn es darum ginge, den zweiten Platz zu sichern, dann mit einem Sieg die Gruppenphase abzuschließen. Aber weißt du... Ich habe so viele Weltmeisterschaften erlebt und selber auch besucht und dort kommentiert und so weiter. Es hat noch nie einen Weltmeister gegeben, der von Beginn an in Weltmeisterform war. Ja,
also
und
sie müssen sich dahin entwickeln.
Ja, die entwickelt sich dahin. Das war 1974 so, das war 1954, als Herberger, den ich noch getroffen habe, mit dem noch ein Interview gemacht habe, gesagt, haben Sie das ganz bewusst gemacht, das erste Spiel gegen Ungarn nur mit der 1B-Mannschaft? Ja, so in etwa ungefähr. Deutschland auch 74, da erinnere dich, DDR.
Das sind Sätze, die mir gefallen, als ich damals mit Sepp Herberger über die 54er-Aufstellung gesprochen habe.
Du, ich habe ihn 1974 besucht in seinem Haus, kurz bevor er gestorben ist. Ja. Also, ich glaube, ein, zwei Jahre später. Es war vor dem Europacup-Finale der Bayern, ihr erstes Finale gegen Atletico Madrid in Brüssel. Da habe ich Helmut Schön besucht und vorher Herberger hat mich schwer beeindruckt. Mhm. Und hat mich sehr, sehr freundlich damals empfangen und so weiter. Und war der Chef, wie Fritz Walter immer sagte, hat mich schwer beeindruckt. Als ganz junger Kollege, dort ein Interview mit ihm gemacht. Und da haben wir über verschiedene Dinge, hat mich eingeladen.
Das klingt gut.
Es gibt auch noch ein Foto, ich kann es dokumentieren.
Ja, das hören wir das nächste Mal.
Wir glauben dir alles.
Du wirst wieder für Buschi...
Angefragt.
Frage, ob du dann kommst, ob wir deine Gagenforderungen erfüllen können.
Timo dann ruft mal, dann an und sagt, da sag ich, weiß ich
nicht. Erstmal, wie geht's dir? Ich fange wie immer an mit ein bisschen Smalltalk.
Ja, aber ich wusste ja schon, der Wolf hat mich Wolf ja schon, in Frankfurt gesagt. Da habe ich ja fürs Fanradio kommentiert, sagt er, du, was ist denn da, der Buschi, der hat so jetzt schon wieder einen Fehltag.
Ja.
Der hat
ja Fehltag ist das richtige Wort
Fehltag, ne?
An der Stelle.
Ja. Also gut, aber das ist
viele Zukunft. Fehltage darf er sich nicht mehr erlauben, sonst wird er ersetzt, so viel ist klar.
Also dann, wenn wir übers Honorar dann wieder reinkommen in die Sache.
Zeigst du hast so deine Traumelf noch mitgebracht.
Ja.
Nichts auswendig. Geht mehr im Übrigen, was das Bild betrifft, nur dass wir darüber geredet haben.
Stand jetzt wäre das so, ich halte viel von dem Raum. Selbst Mario Basler sagt, seitdem ich also die Flanken geschlagen habe, gab es keinen mehr, der so gut flanken kann wie der Raum.
Ja.
Henrichs ist jetzt gut unter Tedesco unterwegs, könnte ich mir vorstellen. Das ist für mich, Rüdiger und Süle sind die beiden Innenverteidiger. Kimmich, Goretzka, also sehr viele Bayern, Sané, Gnabry, Müller und Havertz vorne, Timo Werner dahinter und es gibt ja viele Alternativen noch.
Werner da dahinter, könnte man, Musiala dahinter.
Ja, natürlich. Dann hinten haben wir den Ginter noch und dann...
Weißt du, wenn ich hinten rechts, das wäre das Einzige, Hofmann. Wo ich noch... Ja, Jonas Hofmann, genau.
Ja, je nachdem. Also natürlich gibt es noch Möglichkeiten, aber das ist jetzt dreiviertel Jahr vor Beginn der Weltmeisterschaft und es gibt ja noch ein paar Spiele, wo man noch ein bisschen probieren kann, aber jetzt würde ich sagen, das.
Guck dir die Startformation an und dann sagst du, du siehst alles, nur keinen Außenseiter für das WM-Turnier. Also so ehrlich muss man sein. Das ist ein Ensemble aus Champions-League-Siegern, aus Champions-League-Halbfinalisten, aus...
Neuer hinten im Tor.
Ja.
Also
schöne Truppe.
Wir müssen, glaube ich, von niemandem Angst haben, das auf gar keinen Fall. Und unser Anspruch ist das Halbfinale.
Gut.
Oder? Gehst du mit? Oder reicht das Viertel?
Nee, wir müssen uns dahin entwickeln. Und ja, im Moment sage ich, wenn ich diese Aufstellung sehe, sage ich, mit der Aufstellung kann man Visionen entwickeln. Aber ich bin jetzt nicht so wie 2016 oder 2018, wo ich gesagt habe, also das ist eine Truppe, die um den Titel mitspielen muss.
Nein, da war
Aber es ist eine Truppe, die um den Titel mitspielen kann. Und das ist dieser kleine Unterschied, macht es dann vielleicht am Ende aus, weil Hansi Flick, ich habe ganz großes Vertrauen in Hansi Flick, kann eine Mannschaft formen, die sich dahin entwickelt. Wir hatten bei dem Champions-League-Turnier in Lissabon, bei den Bayern, hat also auch keiner gesagt, die Bayern spielen um den Titel mit.
Ja.
Und trotzdem war dann irgendwann klar, also mit dem 7-1 gegen Barcelona war klar, dass das ist eine Sache, die gelingen kann.
Es sollte auf jeden Fall nicht so sein, dass wir nach der Gruppenphase ausscheiden wie 2018.
Und das ist das richtige Wort. Wir haben noch eigentlich 471 Themen.
Ja, wir haben 471, also das heißt, Europa du musst sowieso wiederkommen.
Du musst nochmal wiederkommen.
Jetzt würde ich mich darüber freuen, Alex.
Ruft aus
der Stille.
Ja. Ein Wort.
Unser Zweitregisseur.
Wenn du mit dem Bild und mit der Staffelei und mit den Losen und mit Lisa vor allen Dingen hier hinkommst. Anders. Lisa, ich würde mich freuen, wenn du mit dem Künstler, mit dem Bild und mit der Staffelei.
Der Künstler.
Alex, du
jetzt
mal vor der Kamera.
Jetzt kommentier das bitte für den Podcast.
Vor der Kamera.
Denk an unsere Hörerin. Also, Alex Geißler trägt das Bild. Herein. Magst du uns noch was sagen zur Idee? Was sich dahinter verbirgt? Buschi hat Nägel gesehen. Es sind keine Nägel, es sind Buntstifte.
Es sind tatsächlich
Buntstifte. Es ist die ukrainische Flagge.
Genau. Etwas verfremdet, etwas verschmutzt.
Ja. Mhm.
So wie der Zustand ist in dem Land. Mhm. Und das ist so eine Art Schütttechnik, die ich eben entweder mit Nägeln oder mit Buntstiften mache.
Mhm. Okay. Gut. Und die Anordnung der Stifte ist komplett zufällig oder sehr bewusst gelegt?
Nein, ist rein zufällig.
Weil das auch das Chaos ein bisschen beschreibt, was es im Moment gibt, wie du sagst. Sehr gut.
Sehr gut.
Das ist immer. Kunst, muss ich sagen, war ich immer schon, wenn es um Interpretation ging, mal nicht so gut. Aber wenn es um die Interpretation ging,
dann
tadellos. Wenn ich sprechen musste, ging es einigermaßen.
Kommt doch mal ein bisschen vor. Ich glaube, man sieht euch gar nicht
so. Ja, aus dem Dunkel. Ja,
aus dem
dann
Dunkel.
Hallo.
Und ihr habt ins Licht. Wir wollen jetzt los.
So viele das Menschen sind die haben vier, die während noch dazugekommen sind.
Die sind jetzt noch dazugekommen.
Ja, okay. Werfen wir mit dazu.
Fritz, was sagst du denn zur Kunst? Du bist ja auch einer der.
Mir hat's von, ich habe es letzte Woche gesehen und mir hat es
sehr gut gefallen. Wir kippen es aus, würde ich sagen.
Von Beginn an gut gefallen. Ja.
Sehr schön.
Ja.
Also da.
Und passt auch.
Wie viel ist zusammengekommen jetzt schlussendlich?
3290.
Und würdest du sagen, dass deine Erwartungen erfüllt oder übertroffen
sind? Ja, bin ich. Ha? Ich bin zufrieden.
Sag doch mal, zufrieden? Warum weiß dein Gesicht nichts davon?
Also euphorisch ist er nicht, ist er selten.
Es ist ein zurückhaltender Künstler.
Ich kenne den Mann ja, der ist nicht kein Euphoriker.
Einen Schritt nach vorne.
Er steht wieder im Dunkeln.
Ah, so, okay.
Du weißt, wie sich das gehört, hinten in der Regie. Ordentlich im Licht stehen. So.
Wer zieht?
Jetzt. Aber das
ich, ihr?
Lisa. Ich glaube, das ist ein klassischer...
Lisa wieder gesund.
Lisa wieder gesund. Mich hat es jetzt dann auch einmal erwischt. Ja. Ja. Aber war alles gut, alles fein gewesen. So. Quatsch.
Hast du Betten hier liegen?
Nö.
So, jetzt haben wir den Haufen.
Also, dann.
Jetzt haben wir den Haufen.
Wo ziehen wir?
And the winner is...
Oh, Deutschland hat der Platte damals gesagt.
Du musst natürlich ich glaube, die Kamera, ne?
Das kommt mir jetzt so vor, wie Wolfhard Kuhlins und Baresel.
So Germany.
Also. Und das Gesicht von Lothar bitte dazu.
Ziehen wir mal.
Die ist so ruhig, die Frau, ganz gelassen. Oliver Tamm mit zweimal München.
Oliver Tamm.
Mhm. Oliver Tamm.
Oliver Tamm.
Kurz und knackig.
Oliver Tamm.
Olli Tamm.
Olli Tamm.
Ein schönes Gebild.
Das Gebild. Ist doch super. Er hat ein Bild.
Ich werde es im Anschluss noch persönlich dann hinten mit Widmung versehen.
Ja.
Alle gesehen.
Mit Namen Oliver Tamm.
Ja.
Datum, Spendenaktion. Kommt alles noch hinten drauf.
Sehr gut. Wir gratulieren.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank.
Sehr schön.
Was passiert mit dem Geld jetzt?
Es geht jetzt an Deutschland hilft Ukraine.
Ja.
Ich muss jetzt dann das auf der Seite bloß abschließen und dann wird es direkt überwiesen.
Und machen die irgendwas Konkretes oder ist es eine allgemeine Hilfe? Geht das in ein spezielles Projekt?
Nee, das ist, glaube ich, die sammeln insgesamt, glaube ich, 2,9 Millionen. Wollen sie.
Wollen sie.
Ja. Wollen sie. Aber sie sind schon sehr weit.
Und jetzt kommt da richtig jetzt ins noch Reden, Alex.
Der Deutsche ist spendabel.
Ja.
Aber an der richtigen Stelle in dem Moment. Das ist was Schönes. Sehr gute Aktion.
Finde ich auch.
Ich sag nochmal vielen Dank, dass ich es mit euch erlebe.
Was ist deine nächste
Aufgabe. Da überlege ich jetzt.
Wir hatten schon mal Kunst in der Sendung. Da haben Buschi und ich uns verkünstelt. Das
hat nicht ganz so viel eingebracht. Zweck.
Gab's was?
Bitte?
Nicht ganz so viel eingebracht, können wir an der Stelle ja sagen.
Ja, natürlich hat es nicht ganz so viel eingebracht, weil wir ja auch
aber keine Kunst sind. Aber die Kunst war ja auch nicht so.
Ja, die war abstrakter, möchte ich an der. Also das ist abstrakt, ja, es gibt ja auch noch abstrakte
Herangehensweise. Also
okay.
Ich habe mal ein Bild zur Verfügung gestellt. Das wurde tatsächlich, da gab es glaube ich 600 für.
Ist immerhin etwas, kann man an der Stelle sagen.
Ja. Matchplan hieß
ich,
es.
Mir gefällt das Matchplan ganz gut mit euch Vieren hier.
Wiederholen
Fritz, fühlst du dich wohl da auch?
Ich meine,
wir haben jetzt noch eine Abschiedsminute. Wann kommst du wieder? Möchtest du dann wieder Lisa, Alex, Wolf und mich?
Ja, also, wirst du wiederkommen?
Also grundsätzlich muss ich Folgendes sagen. Ich bin ja hier, ist das das Studium von Sky 90 auch?
Nein, das ist das Studio von Glanzparade.
Das ist das Glanzparade. Du bist im Glanzparade.
Ist aber auch sehr geräumig und man sieht die Kameras da hinten kaum und es ist einfach gemütlich. Das ist
eine Familiensendung.
Schon oben in unserem Zimmer, man kann reden, es ist kein Lärm und man kriegt zu trinken, man kann rauchen, ein bisschen Schokolade ist da. Also ich überlege mir, ob ich dann den Buschi bei der nächsten bei Situation Rotan, wieder ersetze.
Das ist wie bei einem das ist wie im Herrenclub in Österreich, womit wir wieder am Anfang sind. Das, liebe Freundinnen, war die Glanzparade für diese Woche. Vielen Dank, Fritz von Toto Taxis.
Gerne.
Vielen Dank, Lisa.
Danke euch.
Vielen Dank, Alex.
Alles Gute.
Buschi. Vielen Dank, Timo. Nächste Woche wieder. Habt eine gute. Sportlich bleiben. Bis dahin. Und tschüss. I hope